Herzlich willkommen im B2B-Krisenradar der Mercateo-Plattform. Wir sind hier in einer wöchentlichen Betrachtung von der Dynamik im B2B zwischen Händlern und den Einkaufsabteilungen im Markt. Das haben wir jetzt schon mal auf der Einkäuferseite letzte Woche auch mit einem Einkäufer, der aus dem Klinikalltag berichtet hat, beleuchtet. Heute wenden wir uns der Anbieterseite zu. Mein Name ist Bernd Schönwelder, ich bin Vorstand der Mercateo Deutschland AG. Ich begrüße heute als mein Gegenüber am Telefon Herrn Martin Groß-Albenhausen. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BEVH, des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel, und insofern auch jemand, der mit einem breiten Marktüberblick auch Teil und genauer Beobachter der Entwicklungen der letzten Tage und Wochen ist. Guten Tag, Herr Groß-Albenhausen.
Hallo, Herr Schönwelder.
Herr Groß-Albenhausen, wie geht es Ihnen gerade? Was bewegt den Verband, den BEVH in diesen Tagen?
Was uns sicherlich wie alle Wirtschaftsakteure im Moment am meisten bewegt, ist die Frage, wie eigentlich sich die nächsten Wochen entwickeln werden. Wird es zu einer Normalisierung kommen? Wann kann eigentlich unsere Wirtschaft auf einen Exit hoffen? Und zwar jetzt meine ich nicht nur einen Exit, dass einfach alle Läden oder alle Betriebe, auch Handwerksbetriebe, die ja zum Teil geschlossen sind, wenn man Friseure zum Beispiel als Handwerksbetriebe nimmt, dann kann man auf eine Öffnung von all diesen Geschäften öffnen, hoffen, sondern eigentlich auf die Frage, wann findet auch der Exit im Kopf statt, dass man das Gefühl hat, es wird wieder normal und das Einkaufsverhalten sich weiter normalisiert. Das ist deswegen so wichtig, weil wir in den letzten Wochen doch beobachtet haben, dass es zu einem extrem irrationalen Konsumverhalten kam. Irrational in dem Sinne nicht, dass die Menschen verrückt sind, sondern irrational, dass es komplett abgewichen ist von dem, was einfach das langjährige Mittel gewesen ist, was wir alles seit vielen, vielen Jahren ja durch wöchentliche Beobachtung des Marktes tracken, was im Januar und Februar noch völlig in line war und im März sich komplett auf den Kopf gestellt hat. Mhm. Und solche unnormale Verhalten, solche Anormalität im Markt ist Gift für die Konjunktur, ist es aber auch sicherlich irgendwann der Moment, wo der Mensch wieder zurück möchte zu einer Normalität. Und das ist das, was uns am meisten beschäftigt momentan. Wie sollte der Händler damit umgehen, wenn er mit dem B2C-Kunden, sag ich mal, zum Endkunden, mit dem Konsumenten zu tun hat? Aber sicherlich auch die Frage, wie gehe ich jetzt hier im B2B-Verhalten um, mit meinen B2B-Kunden um? Wir haben als Verband ja sowohl B2C-Händler als auch B2B-Händler bei uns, wo wir eben beide Seiten doch mit aller nochmal Irrationalität momentan auch sehen.
Und dann eben mit dem interessanten Fokus, dass Sie die Online-Händler bündeln. Jetzt möchte man ja zunächst mal denken, die Online-Händler sind die großen Profiteure, die Geschäfte sind zu, man geht kaum noch auf die Straße raus und selbst der Bäcker wird weniger besucht. Aber es müssten ja die Online-Händler sein, die profitieren. Erleben Sie das so in durch Ihre Brille?
Da muss man klassisch sagen, teils, teils. Das ist Teil dieser Irrationalität, dass wir in der Tat Kategorien sehen, die wirklich sich fantastisch entwickeln. Im Onlinehandel speziell. Das sind Kategorien, die in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so im Fokus waren. Das ist der gesamte Gesundheitsbereich. Das ist der Bereich der Drogerieartikel. Das ist interessanterweise auch Baumarktware, ja. Garten, Pflanzen, aber eben auch Heimwerken. Und was wir zu unserer großen Überraschung festgestellt haben, wenn wir in einer Woche draußen sind und fragen, hast du in den letzten 7 Tagen online was gekauft und was hast du gekauft, dann ist im März eigentlich vor allem das online gekauft worden, was tatsächlich man auch noch immer noch im stationären Laden kaufen konnte. Das ist natürlich insofern verständlich, als dort der Markt einfach natürlich da war. Die Leute wollten jetzt ihre Atemschutzmasken haben und der Kanal war ihnen egal. Und wenn es eben im stationären Handel nicht mehr zu bekommen war, dann hat man eben online bestellt. Aber es hat auf der anderen Seite eine Fokussierung gegeben, dass andere starke Kategorien, Bekleidung zum Beispiel im B2C-Sektor, das ist ein wahnsinniger Schrittmacher, massive Einbrüche hatten. Das ist zum Teil auch durch die Presse gegangen, dass eigentlich marktführende Unternehmen dort doch bis hin zu Gewinnwarnungen gegangen sind, weil einfach das Geschäft so nicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite eben auch Kategorien, wo man denkt, das ist jetzt gerade ein Geschäft, was boomen sollte Unterhaltung zum Beispiel, aber auch eine ganze Menge vom Computerbereich nicht das Wachstum gezeigt haben, was man eigentlich hätte sich denken können, weil einfach nur sehr wenige Warengruppen innerhalb des ganzen Sektors der Elektronik tatsächlich dann sehr stark frequentiert wurden, aber eine ganze Menge andere Sachen dann eben nicht. Und wer nun gerade diese Kategorie nicht gebraucht hat, der hat auch den anderen Sachen nicht gekauft. Und das führt dazu, dass wir doch ein sehr, sehr ganz, ganz merkwürdiges Verhalten haben, was in den Kategorien tatsächlich passiert.
Einer der Unterschiede zwischen B2C und B2B ist ja auch der Prozessfokus, den die geschäftlichen aus Unternehmensprozessen heraus einkaufenden Kunden da drauflegen. Und einer der Prozesse, die jetzt wirklich kompliziert geworden sind, ist die Logistik. Mit der Verlegung in die ganzen Homeoffice-Umgebungen der Mitarbeiter zerbrechen plötzlich eingespielte Logistikverabredungen zwischen Anbieter und Kunde. Die zentrale Warenannahme im Konzernhochhaus ist plötzlich nutzlos und da ist jetzt die Frage, wohin müssen wir das überhaupt legitimiert ausliefern? Einmal einen Blick darauf. Wo schlägt sich das nieder? Da haben Sie anekdotisch da etwas, was Sie erzählen können? Haben Sie Ratschläge oder kreative Beispiele, was Anbieter machen, um dem Kunden dort gerecht zu werden?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in vielen Fällen nicht mit Unternehmen zu tun haben, die mit eigenem LKW ausliefern und daher ihre Kunden kennen und dann mit den Kunden was vereinbaren können, sondern dass vielfach einfach Paketware ausgeliefert wird. Das bedeutet, es geht über die normalen Carrier und diese Carrier, die nehmen ja auch viele Dinge wahr und die stellen fest, dass sie in ein Gewerbegebiet reinfahren und dort niemanden antreffen. Oder sie stellen eben fest, dass sie an eine Kundschaft ausliefern, meinetwegen im Bereich Bildung, wo jetzt alle Schulen zu sind. Und sie wissen, dass verabredet wurde, dass jemand die Pakete annehmen kann oder die Ware annehmen kann. Aber der Paketdienstleister hat einfach eine andere Information. Und nicht nur der Paketdienstleister, sondern manchmal auch der Händler hat eine ganz andere Information. Und das führt dann dazu, dass einfach hier man teilweise ganz, ganz, ich hätte beinahe gesagt, plakativ arbeiten muss im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben einen Mitglied, das auf seine Pakete große rote Sticker drauf gemacht hat, mit dem Hinweis an die Paketboten, dennoch das Büro anzufahren, denn das Paket würde angenommen dort. Einfach ein dicker roter Aufbacker zusätzlich drauf, weil ansonsten das Paket im Gewerbegebiet gar nicht mehr zugestellt worden wäre. Mhm. Ein anderer Fall ist gerade im Bereich der Schule, dass zum Beispiel dort ja auch Hausmeister existieren, die leben dort, ja. Die sind dort, aber die Schulen werden teilweise direkt von der Händlerseite eigentlich als gesperrt betrachtet, weil man ja nicht Ware auf den Weg bringt, die ja dann irgendwo zwischengelagert wird oder hin und her geschippert wird durch die Republik. Und hier muss man einfach sehr genau steuern, sehr fein steuern. Und das ist glaube ich, eine große Herausforderung, weil einfach die normalen Verabredungen wirklich, wie Sie es gesagt haben, schön wäre, einfach nicht mehr existieren.
Immerhin gibt es auch schon mal so Praxistipps dabei, denn ich glaube, das ist hilfreich. Im Augenblick muss man ja situativ reagieren. Ist man eigentlich in einem Modus, wo man jede Woche, vielleicht sogar jeden Tag versucht auch neu zu verstehen als Anbieter, wie kann ich meinen Kunden jetzt in bestmöglicher Form noch Service bieten? Wie schätzen Sie jetzt weitere Entwicklungen ein? Also da gibt es die große, natürlich übergeordnete Frage, wie geht das mit den Infektionen weiter? Aber dann jetzt auch den Punkt, wie kommt eine Wirtschaft wieder in einen Rhythmus, der aufbauend ist? Wie schätzen Sie es ein?
Also wir glauben, dass es eine ganze Zeit brauchen wird, bis wieder Normalität eintritt. Es wird keinesfalls dazu reichen, dass in kürzester Zeit zum Beispiel der ganze Bereich Gastronomie wieder am Laufen ist. Denn auch wenn jetzt die Politik entscheiden wird, dass man jetzt stückweise wieder in Geschäfte gehen kann, sind die Signale ja doch recht eindeutig, dass man Großveranstaltungen gerne sofort wieder am Laufen haben will. Es ist ja dieses Hammer-and-Dance-Prinzip, wo man sagt, wie schafft man es einfach nach der ersten Welle sozusagen immer im kleinen Wiegeschritt die Zahl der Infizierten in den Griff zu halten. Das bedeutet natürlich, dass da ein recht großer Teil der Wirtschaft auch gerade auf Anbieterseite unserer Mitglieder durchaus betroffen ist, weil die eben an die Gastronomie liefern, Betriebsausstattung liefern, Küchentechnik liefern. Und da sehen wir, dass das doch ein recht langer Prozess sein wird. Mhm. Außerdem darf man einen anderen Sektor auch nicht vergessen. Viele Investitionen werden natürlich jetzt momentan zurückgehalten, weil wir gar nicht wissen, wie die großen Absatzmärkte in Übersee funktionieren. Und wenn das natürlich dann dazu führt, dass auch bei unseren Händlern die C-Teile geringer eingekauft werden, dass man insgesamt vorsichtiger und mehr auf Sicht agiert, dann führt das auch dazu, dass wir einen etwas längeren Prozess haben werden, bis hier alles wieder in einen Normaltakt einschwingt. Das heißt, also, dass wir wirklich wieder vollständig normal laufen werden, sehen wir nicht vor Spätherbst, eigentlich eher so frühes 2021.
Das ist eine, also ich teile die Einschätzung zunächst einmal allein aus unserer Plattformperspektive und was wir da an Gesprächen führen. Das ist dann eine ganz, ganz harte Durchhaltestrecke auch. Vielleicht als Schlussfrage. Haben Sie einen Rat für die Anbieter, wie die jetzt die Kundenbeziehung, wie sie die Kundenbindung positiv gestalten können, damit die über diese Zeit kommen und nicht da noch Kundenbeziehungen verlieren und dann, wenn es wieder anzieht, ganz von Null anfangen müssen? Haben Sie einen Rat, den Sie den Kollegen, Mitgliedern also Ihres Verbandes mitgeben können?
Als Händler ist eine sehr, sehr wichtige, ein sehr wichtiges Prinzip jetzt, dass ich ja die normalen Instrumente auch nicht mehr zwingend so einsetzen kann wie in der Vergangenheit. Ein schönes Beispiel ist ja die Bonitätsauskunft. Natürlich ist es für mich sinnvoll, dass ich Bonitätsauskünfte einhole, wenn ich einen Kunden das erste Mal bediene. Aber die Bonitätsauskunft, die läuft ja immer quasi 4 Wochen im Nachgang, gibt sie sozusagen negativ oder positiv Werte raus. Und es gibt zudem auch natürlich von Seiten der Auskunftsteilen immer das Prinzip, dass man sich einzelne Wirtschaftszweige anschaut und dann einen Generalscore noch dazu gibt. Und hier sehen wir jetzt, dass momentan eben diese Mechaniken, die dort in der Beauskunftung sozusagen sind, gegebenenfalls dazu führen, dass Unternehmen, die ich eigentlich bedienen würde, einen schlechten Score bekommen. Und ich würde diesen Unternehmen dann sagen, du kannst bei mir nur per Vorkasse sozusagen kaufen. Also ich gebe dir nicht mehr die Bonität zu, die du eigentlich haben solltest. Damit entziehe ich diesen Unternehmen Liquidität und im Ernstfall können die sich das einfach nicht mehr leisten. Das Ergebnis ist, dass ich dann einen Kunden, den ich eigentlich haben könnte für die Zukunft, gar nicht mehr haben werde, weil er dann einfach diese Durststrecke selber nicht durchhält. Also hier muss man sehen, dass die Anbieter und ihre Kunden eigentlich viel stärker kommunizieren müssen, dass man sich viel besser ein eigenes Bild machen muss, was eigentlich das Potenzial und die Substanz dieses Unternehmens ist. Denn die normalen, üblichen Prozesse, sich Informationen über einen Kunden zu verschaffen, greifen nicht mehr unbedingt so tief, dass man da ein echtes Bild bekommt. Und das ist, glaube ich, ein Tipp nochmal, mehr reden, mehr kommunizieren, mehr verstehen, was eigentlich das Kerngeschäft des Kunden ist, den man bedienen möchte, und dann eben sich ein eigenes Bild machen, wie weit man den für dem glaubwürdig hält und dem eine gute Bonität geben möchte. Als Unternehmer gegenüber einem Unternehmer, ohne Einschaltung einer Auskunftsteile.
Regelmäßige Hörer, die werden feststellen, das ist interessant, es kommt in einer oder einer anderen Formulierung tatsächlich dieser Ratschlag immer wiederkehren von beiden Seiten des Marktes, Einkäufer und Anbieter. Also, dass es jetzt darum geht, ganz direkt im Gespräch zu bleiben. Ich nehme das mal als eine Schlussaussage und sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese Viertelstunde in einer bewegten Zeit, die Sie uns da geschenkt haben. Und bleiben Sie gesund.
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Schönwälder. Sie auch und alles Gute für Mercateo.
Danke sehr. Das B2B-Krisenradar erscheint immer dienstags und donnerstags und die nächste Ausgabe lesen und hören Sie also am Donnerstag, den 9. April 2020. Die Beiträge der Vergangenheit und den heutigen finden Sie direkt unter mercateo.com/B2B-Radar. Und dann freuen wir uns immer über Ihre Anregungen, Themenhinweise, Feedback und da können Sie die E-Mail-Adresse radar@mercateo.com gerne nutzen. Danke sehr und bis zum nächsten Mal.